Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Und am Mikrofon sind Philipp Banse
und Volker Tripp.
Ganz herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Secondhand-Musik. Wir stellen Redigi vor, den Online-Shop für gebrauchte MP3-Songs. Außerdem geht's um die Frage, wie dreckig sind deine Daten, wie die Telekommunikations- und Informationstechnologie unser Klima ruiniert. Und unser Schwerpunkt heute, dem wir viel Zeit einräumen, heißt der neue Lobbyismus, wie Internetkonzerne ihre netzpolitischen Interessen vertreten und vertreten lassen. Aber natürlich gibt's wie immer auch Netzmusik.
Genau, und die stammt heute von dem Label bzw. von der Plattform Ectoplasm. Das ist kein Netlabel. Jedenfalls ist es das nicht nur. In allererster Linie mal ist es ein Empfehlungsportal für gratis herunterzuladene Musik. Und zwar Psychedelic Music, um ganz genau zu sein. Mehr dazu, mehr auch zu Ectoplasm später in der Sendung. Einen ersten Eindruck von dem Sound, den man so auf Ectoplasm finden kann, den machen wir uns jetzt mal mit einem Stück von dem britischen Projekt Globular. Und das trägt den ganz wunderbaren Titel Fractalicious Fantastifications. Ich sag nur so viel, es geht auch poppig.
Lobbyismus hat ja bei vielen so einen leicht bösen Beigeschmack, meint aber erst einmal eigentlich nur, dass Unternehmen und auch nicht Regierungsorganisationen ihre Interessen vertreten. Das ist alles völlig okay, solange wir alle erkennen können, wer da für Kernenergie, mehr Autobahnen oder schärferen Klimaschutz wirbt. Doch leider ist Lobbyismus oft am wirksamsten, wenn eben nicht klar ist, dass Unternehmen etwa dahinter stehen, sondern Menschen und Institutionen ohne finanzielle Interessen und mit einer höheren Glaubwürdigkeit. Wenn der eigentliche Absender also nicht mehr zu erkennen ist, dann wird Lobbyismus heikel. Seit einiger Zeit beobachten wir auch auf dem noch recht jungen Politikfeld der Netzpolitik wachsende Lobbyismusaktivitäten. Vereine, Aktivisten, aber eben auch Internetkonzerne wie Google versuchen Einfluss zu nehmen auf Politik und die öffentliche Meinung. Netzpolitischer Lobbyismus, das, was an ihm neu ist, das ist unser Schwerpunkt heute und Julia Möckel stellt mal einige netzpolitische Lobbyisten vor.
Brüssel gilt als das Paradies für Lobbyisten. Auch der französische Netzaktivist Jeremy Zimmermann ist manchmal dort. Und dann spricht auch er mit Abgeordneten oder übergibt ihnen Dossiers von La Quadrature du Net, der netzpolitischen Organisation, für die er arbeitet. Trotzdem sieht Zimmermann sich nicht als typischen Lobbyisten.
Das ist nur ein kleiner Teil meiner Arbeit. Da, wo ein Lobbyist 100 verschiedene Abgeordnete anruft, erkläre ich lieber 100 Bürgern, dass sie selber anrufen sollen.
Und das machen sie dann auch. Zum Beispiel, als es vor einigen Jahren um das neue EU-Telekom-Gesetz ging.
Eine der damaligen Berichterstatterinnen sagte, es gab so viele Anrufe, dass ihre Assistenten tagelang nicht arbeiten konnten. Sowas hatten die da noch nie gesehen.
Die Methoden, mit denen sich Netzaktivisten Gehör verschaffen, sind vielfältig. In Deutschland sitzen sie in Enquete-Kommissionen und CCC-Mitglieder beraten Politiker und Richter. Allerdings nicht als gut bezahlte Lobbyisten, wie Frank Krieger betont.
Der Chaos Computer Club ist ja eine rein ehrenamtliche Vereinigung. Also alles, was da stattfindet, ist unser Hobby. Wenn uns das Thema nicht interessiert, dann sagen wir halt nichts dazu.
Trotzdem hat der CCC Einfluss. 2009 zum Beispiel hat der Hackerclub für das Bundesverfassungsgericht ein Gutachten zur Vorratsdatenspeicherung geschrieben. Ist das schon Lobbyismus? Laut Wikipedia ja, denn die definiert Lobbyismus ganz wertneutral als
eine Form der Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft.
Man kann aber auch anders definieren, meint Christian Humborg, Geschäftsführer von Transparency Deutschland.
Viele benutzen den Begriff Lobbyismus für unzulässige Auswüchse der Interessenvertretung. Wenn man den Begriff Interessenvertretung nutzt, dann sind mir jetzt keine Fälle bekannt, wo kooperative Akteure der Zivilgesellschaft wie CCC, Digitale Gesellschaft, OKFN, hier irgendwie unzulässig agiert hätten.
Ob Lobbyisten oder Interessenvertreter, auf jeden Fall nehmen sie zu. Erst im April hat sich die Digitale Gesellschaft gegründet. Ein Verein, der explizit auf Gesellschaft und Politik einwirken will. Zum Beispiel beim Thema Netzneutralität, sagt Vereinsmitglied Linus Neumann.
Ist auf jeden Fall einer unserer dringenden und großen Wünsche, diesem Thema endlich in der Gesellschaft zu der Bedeutung zu verhelfen, die es hat.
Die jüngste Neugründung dieser Art ist D64, ein netzpolitischer Thinktank, der SPD nahesteht. Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch der Pressesprecher von Google Deutschland. Aber Vertreter von Google sitzen ja sowieso überall, jedenfalls scheint es so. Seit Oktober finanziert der Konzern jetzt auch noch das Berliner Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Da lohnt es sich, genauer hinzusehen, meint Christian Humborg von Transparency Deutschland.
Ist die Finanzierung transparent? Also wird sehr deutlich, wo Geld fließt und auch welche Anreizmechanismen funktionieren. Und zum Zweiten muss man sich sehr genau ansehen, wie die Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in diesem Institut konzipiert sind. Also inwieweit es dort tatsächliche Einflussnahme eines privaten Akteurs geben kann.
Schon jetzt gibt es so viele Vernetzungen zwischen einzelnen Interessenvertretern, Vereinen und großen Internetkonzernen, dass es schwer wird zu unterscheiden. Wer steht wirklich für das Netz und seine Nutzer? Viele Netzaktivisten bewegen sich außerdem im Graubereich zwischen Interessenvertretung und Lobbyismus. Aber vielleicht ist der Begriff des Lobbyismus im digitalen Zeitalter ja auch einfach nicht mehr zeitgemäß.
Ja, was ist der Charakter, was ist neu am und was sind die Anforderungen an einen netzpolitischen Lobbyismus? Darüber haben Volker Tripp und ich vor der Sendung gesprochen mit Felix Kamella von Lobby Control, einem Verein, der sich für mehr Transparenz beim Lobbying einsetzt, und Jeanette Hofmann. Sie ist Gründungsdirektorin des Instituts für Internet und Gesellschaft, einer Forschungseinrichtung, die ja eben auch schon erwähnt wurde, die finanziert und gegründet wurde und finanziert wird von Google. Und am Anfang des Gesprächs stand die Frage, wie sich eigentlich netzpolitischer Lobbyismus von anderem Lobbyismus, den wir kennen, für Atomkraft, für Energiekonzerne oder für Banken unterscheidet.
Also zunächst würde ich sagen, dass es eigentlich recht ähnlich aussieht. Wir haben Verbände wie die Bitkom, die im größeren Rahmen Interessen versucht zu vertreten. Es gibt Unternehmensrepräsentanzen wie von Google in Washington, in Brüssel, in Berlin. Dann gibt es zivilgesellschaftliche Initiativen, wie beispielsweise der Föbot oder andere. Und das unterscheidet sich jetzt erstmal gar nicht so groß wie beispielsweise von der Atomdiskussion, wo es auch ähnliche Akteurskonstellationen gibt.
Könnte es denn nicht sein, dass es im Netzbereich deshalb etwas anders ist, weil die Parteien da nicht so eine große Rolle für die Willensbildung spielen? Ja, die politischen Parteien, als das in anderen Politikfeldern der Fall ist.
Das heißt, wo würden Sie den Unterschied sehen zwischen herkömmlichem Lobbyismus und diesem Netzlobbyismus?
Das alle Interessenvertretungen außerhalb der Parteien vermutlich für die Meinungsbildung eine größere Rolle spielen, als das die politischen Parteien tun und deshalb auch für sowas, was man Parteien herkömmlicherweise zuschreibt, nämlich Interessenaggregierung, dass da die nicht parlamentarischen Gruppierungen heute zumindest eine größere Rolle spielen.
Felix Kammerer, ist das für Sie überzeugend, dass diese Lobbyvereine, Lobbyorganisationen im Bereich Netzpolitik einflussreicher sind als auf anderen Politikfeldern?
Also ich würde insofern zustimmen, dass die Situation, wie sie sich aktuell darstellt, schon anders ist von anderen Politikfeldern. Einfach deswegen, weil die Politik ja sich erst nach und nach mit dem Thema intensiv beschäftigt, dass sie eigentlich die technische Entwicklung verpasst hat und jetzt die bestehenden Regeln anpassen muss. Und deswegen werden jetzt innerhalb kurzer Zeit eigentlich wichtige Entscheidungen getroffen, wie beispielsweise zur Netzneutralität oder zum Urheberrecht. Da ist allen klar, dass hier Handlungsbedarf besteht. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, haben dann eine große Reichweite und deswegen geben die beteiligten Akteure, vor allem auch die beteiligten Unternehmen, da jetzt natürlich 100%, weil es da jetzt auch gerade um viel geht.
Könnte man nicht sagen, speziell sowas wie CoLab ist eigentlich genau der Hebel, um eben dann die wirklich wichtigen Akteure in der Netzpolitik zu bekommen. Also man interessiert sich gar nicht mehr dafür, sozusagen in dem Bereich wirklich auf die Politik einzuwirken, sondern benutzt man nicht das CoLab dann vielleicht eher als so ein Interface, um eben das eigene Image bei den Netznutzern zu verbessern?
Ich würde schon sagen, dass die Lobbyarbeit von großen Unternehmen wie Google oder Facebook immer diese zwei Strategien hat. Zum einen die Politik zu beeinflussen, aber auf Seiten der Politik eben dieses große Unwissen nach wie vor vorherrscht. Man deswegen auch sehr hellhörig ist. Wie reagieren die Internetnutzer auf technische Neuerungen? Wie soll ich dann als Politiker wiederum darauf reagieren? Und deswegen wird eben auch diese besondere Nähe hergestellt zu den Nutzern. Das ist, ja, denke ich, diese Doppel-Lobbyismus-Strategie, die da gefahren ist.
Also das ist nicht reine Imagepflege, sondern tatsächlich eigentlich sowas wie klassischer Lobbyismus, nur über die Nutzerbande gespielt?
Ja, Imagepflege bewegt sich ja immer zwischen Werbung und Lobbyismus. Das lässt sich gar nicht so klar trennen. Ich denke, das hat hier, wie in vielen anderen Bereichen, auch beides.
Frau Hoffmann, Sie sind ja Gründungsdirektorin des Instituts für Internet und Gesellschaft, das in den ersten 3 Jahren zumindest von Google finanziert wird mit 4,5 Millionen Euro. Fühlen Sie sich als Teil einer Lobbykampagne von Google?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mir diese Frage natürlich auch oft gestellt. Und ich hätte das nicht machen können, wenn ich diese Gefahr gesehen hätte. Meine ganze berufliche Identität, weil ich ja in der Forschung arbeite, hängt schon davon ab, dass ich meine eigenen Positionen vertrete. Und daran muss ich auch unbedingt festhalten, weil sonst bin ich irgendwie geliefert.
Sie haben sich in Deutschland zumindest einen Namen damit gemacht, dass Sie, sagen wir mal, mit Google Books sehr kritisch umgegangen sind. Würden Sie sich dieses Themas nochmal auf dieser Weise annehmen, jetzt als Gründungsdirektorin dieses Google-Instituts?
Das war meine zweite Frage. Wir sind ja, um da an der Stelle auszuholen, schon darauf angewiesen, auch weitere Finanziers hinzuzugewinnen. Nicht nur, um eine gewisse Unabhängigkeit von Google zu bekommen, sondern auch, um überhaupt eine finanziell tragbare Basis zu bekommen. Mit 1,5 Millionen Euro im Jahr kommt man ja nicht weit. Und da gibt's allerlei, ich sag mal, Organisationen, die ein gewisses Interesse signalisiert haben. Und bei jedem frage ich mich, wenn der uns finanziert, ob ich dann meine eigenen Positionen noch so vertreten kann. Das betrifft vor allem den Bereich Urheberrecht. Deshalb kann ich, also ist meine sozusagen Vorwärtsverteidigung die, dass ich meine eigenen Positionen, die vielfach kritisch sind, was das Urheberrecht anbelangt, dass ich die so laut hinaustrompete, dass jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er mich finanziert.
Aber mir haben Sie gesagt, Sie haben durchaus Zweifel, ob Sie noch mal Google Books anfassen würden. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass diese Art des vorsichtigen Lobbyismus von Google, die nicht sagen, mach das, lass das, mach dies, wie konntest du das machen, sondern die so Abhängigkeiten schaffen und so die Schere im Kopf aktivieren. Ja, es gibt 5 interessante Themen, und die sich Jeanette Hofmann kümmern kann. Warum soll sie jetzt ausgerechnet dieses Thema wählen, dass sie mit einem ihrer Geldgeber sie in Konflikt bringt? Wirkt das?
So habe ich es zu Ihnen im Oktober gesagt, daran erinnere ich mich auch gut und das nagt natürlich an mir. Ich habe mich dieser Frage jetzt gerade im Hinblick auf weitere Förderer wieder gestellt, weil bei jedem finanzkräftigen Partner wird sich genau diese Frage für irgendein Thema stellen. Deshalb würde ich sagen, seitdem wir im Oktober darüber gesprochen haben, ist mein Schluss, ich kann nur diese Art von Vorwärtsverteidigung wählen, weil ich sonst in jedem Unterbereich der Netzpolitik wieder mit dem gleichen Dilemma konfrontiert werde. Und ich möchte persönlich nicht in die Situation geraten, wo ich wählen muss, entweder einen finanziellen, also einen Förderer zu verlieren, oder an einem Thema festzuhalten. Also wenn ich an einem bestimmten Thema festhalte oder mir das zu eigen mache. Ich muss eine Strategie finden, wo ich mein Themenfeld setzen kann und das Zustimmung von Finanziers findet.
Aber das ist eine Sache, die würden Sie nur aus Ihrem eigenen Interesse und aus Ihrer eigenen Entscheidung heraus machen. Also das ist es in irgendeiner Weise sichergestellt, dass in einer solchen Konstellation wie zum Beispiel Colab, wo ja relativ viele Leute aus dem Bloggerbereich, aus dem netzpolitischen Bereich auch kommen, dass die selber genau auch so eine Entscheidung treffen wie Sie. Ist das in irgendeiner Weise sichergestellt?
Ich würde sagen, dass die Diskussion, die wir zurzeit haben, über, also wo das so skandalträchtig wirkt, dieses finanziell Unterstützen eine Szene, die bisher relativ arm und sehr unabhängig war. Ich glaube, dass diese Debatte, die wir jetzt haben, genau dazu dient, um diese moralischen Fragen zu klären und sowas wie einen allgemeinen Standard zu entwickeln. Es ist wie so eine Art Reifekrise. Die Netzpolitik wird wichtiger. Das Geld wacht auf und ist willens, diese und jene Positionen zu finanzieren. Und jetzt stellt sich die Frage, was sind die angemessenen Kriterien, also entlang derer man sagen kann, ja, ich nehme dieses Geld an oder ich verwehre mich dagegen.
Felix Kamella von Lobby Control, ist das für Sie überzeugend? Also dieses moralische Dilemma ist, glaube ich, dargelegt, dass es Abhängigkeiten gibt und auch die Akteure sich fragen, wie wahre ich meine Unabhängigkeit? Frau Hofmann sagt, ja, ich habe so eine Art Vorwärtsverteidigung. Ist das für Sie eine überzeugende Strategie, um mit diesem Problem fertig zu werden?
Also ich denke, man muss sich fragen, warum macht Google sowas? Natürlich üben die keinen Einfluss auf die Inhalte aus. So dumm wäre Google nicht, da würden sich die beteiligten Forscher auch nicht drauf einlassen. Die Verknüpfung zum Lobbyismus ist an einem anderen Punkt. Google demonstriert damit gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Politik. Und gerade nach so Aufregerthemen wie Google Street View ist man jetzt natürlich bemüht, das in Zukunft zu vermeiden. Das heißt, hier der Politik eben diese Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren. Und gleichzeitig profitiert man natürlich auch von der inhaltlichen Arbeit insofern, als dass man ja davon profitiert, dass man dann mehr darüber weiß, wie ticken die Deutschen in Bezug auf Internet eigentlich und dass jetzt bei so Themen wie Find My Face, heißt es glaube ich, was jetzt vor kurzem eingeführt wurde, dass man dann natürlich viel vorsichtiger vorgeht. So Technik hätte man sicherlich auch schon vor ein, zwei Jahren einführen können, aber da war vielleicht einfach die Zeit noch nicht reif. Und deswegen profitiert Google schon auch von dieser Forschungsarbeit.
Aber das, was Volker zum Beispiel gerade angesprochen hat, diese Frage nach dieser Institutionalisierung, nach so, dass man diese Lösung dieses Dilemmas nicht jedem Einzelnen überlässt, sondern das irgendwie nach außen hin transparent macht, vielleicht durch Regeln institutionalisiert. Haben Sie da Vorschläge, wie sowas gehen kann? Also Lobbyregister, Transparenz, wie soll sowas aussehen?
Naja, das Thema Lobbyregulierung ist, wie in anderen Politikfeldern auch, betrifft das ganz genauso auch den Bereich Netzpolitik. Ich würde aber sagen, dass es hier keiner besonderen Regulierung bedarf, sondern Lobbyregulierung muss eigentlich auf einer ganz grundsätzlichen Ebene ansetzen und sich mehr mit Methoden aus beschäftigen. Das Besondere im Bereich Netzpolitik sind vielleicht so einzelne Methoden, wie beispielsweise das Astroturfing, dass hier Initiative von unten vorgetäuscht wird, die allerdings von oben gesteuert und finanziert wird.
AstroTurf heißt Kunstrasen und meint so, ist so dieser amerikanische Begriff für unter falscher Flagge segeln. Man tut so immer, als sei man eine zivilgesellschaftliche Gruppe. De facto ist das aber von der Industrie finanziert und tut nur so, als ob.
Ja, und da muss man dann sicherlich schauen, ob man hier nicht auch technische Möglichkeiten findet, diese Techniken, diese Machenschaften irgendwie transparent zu machen.
Also ich würde es doch schon weiterhelfen, wenn bei jeder Initiative bekannt ist, wer sie finanziert.
Na, das ist ja bei Colab der Fall und das ist bei D64 der Fall und da ist ja auch bekannt, wer eigentlich ganz genau dabei ist. Also würde das jetzt schon ausreichen oder müsste man nicht vielleicht auch wissen, in welcher Höhe diese Finanzierung genau stattfindet und Ja, ist das alleine wirklich ausschlaggebend? Denn wir haben ja schon gehört, diese neuere Art, wie das bei Colab gemacht wird, ist ja, zielt eher ab auf, sagen wir mal, eine soziale Art von Anbindung.
Aber dagegen ist doch erstmal gar nichts zu sagen, dass ein Unternehmen, das relativ viel Geld in Deutschland verdient, auch eine gewisse gesellschaftspolitische Verantwortung zeigt und, wenn auch einen minimalen Betrag, wieder zurückgibt, indem es eben eine Szene, die doch überwiegend auf Freiwilligenarbeit beruht, unterstützt.
Aber der Vorwurf ist ja speziell bei diesem Colab, dass so eine freundschaftlich kumpelige Atmosphäre unter den Beteiligten hergestellt wird, wo dann die Beißhemmung nachlässt. Ja? Also dieses Colab, so eine lose Arbeitsgruppe von vielen, die sich im netzpolitischen Bereich engagieren, und dann duzt man sich und dann kennt man sich und dann gibt's ein bisschen Aufwandsentschädigung, dann gibt's ein bisschen Geld für eine Studie und man lernt sich kennen, und einfach dadurch, dass da auch zum Beispiel Journalisten angesprochen und eingebunden werden, die über diese Themen berichten, dass dann einfach die Beißhemmung nachlässt. Und muss man da nicht einfach verlangen, dass da bestimmte Linien, Grenzen gezogen werden, wo man sagt, okay, meinetwegen Journalisten machen da nicht mit?
Also ich muss sagen, persönlich habe ich ja mitgewirkt an einem Colab zum Urheberrecht. Da ging es ziemlich heiß her, da ist extrem gestritten worden. Ich muss auch sagen, dass Google von Beginn an Wert darauf gelegt hat, dass das vertretene Spektrum an politischen Positionen divers ist. Also Google hat selbst profitiert ja nicht von einer Verschärfung des Urheberrechts. Also insofern bildet da eher eine Allianz mit den Urheberrechtskritikern. Aber trotzdem ist es so gewesen, dass da auch absolute Befürworter mit in dem Colab mitgearbeitet haben. Und worüber dort unter anderem gestritten wurde, war ja nicht nur, welche Reformhorizonte spannt man da auf, sondern auch, wer schreibt den Text. Und darüber zum Beispiel ist keine Einigkeit erzielt worden. Da gab es eine Minderheitenmeinung und das ist alles ziemlich offen ausgefochten worden. Von daher, die Kritik würde ich jetzt hier nicht gelten lassen, dass da eine Beißhemmung geherrscht hätte.
Okay, Felix Kremer von Lobby Control.
Also entscheidend ist ja nochmal die Frage, was hat das konkret mit Lobbyismus zu tun? Und wenn es darum geht, gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren, um mit dem Ziel, mögliche Regulierungen von Seiten der Politik zu vermeiden, muss ich natürlich auch alle Kritiker mit dazu nehmen. Ansonsten ist es eine reine PR- oder Werbeveranstaltung. Das heißt, das Einbinden von Kritikern ist natürlich Teil der Strategie. Nochmal ein zweiter Aspekt, man muss dieses Engagement jetzt mit diesem vielleicht Kuschelkurs auch in einem größeren Kontext sehen. Das ist natürlich nur ein Teil der Lobbyarbeit von Google, von Facebook. Die geben mittlerweile Unmengen von Geld aus für ihre Arbeit, schaffen es dadurch auch enge Beziehungen zur Politik herzustellen. Beispielsweise Erika Mann, ehemalige SPD-Abgeordnete, die jetzt für Google arbeitet, für Facebook arbeitet. Pat Cox, der während als Sonderbeauftragter der Verbraucherschutzkommissarin für Microsoft gearbeitet hat. Und das ist natürlich eine Nähe zwischen Industrie und Politik, die ein großes Machtungleichgewicht zugunsten dieser Konzerne darstellt, die nämlich die zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht haben.
Frau Hofmann, legen Sie offen, wie viel Sie vom Google-Institut bekommen? Wie viel Geld?
Wir sind gerade im Aushandlungsprozess, also was unser Budget für nächstes Jahr anbelangt. Und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Aber das ist eine gute Frage. Ich werde die mal ansprechen mit meinen und darüber mit meinen Co-Direktoren sprechen, wie wir das handhaben.
Vielleicht kommen wir zum Schluss, binden das mal zusammen. Das heißt, unterm Strich sind die Akteure auf diesem netzpolitischen Feld mächtiger als auf anderen politischen Feldern, weil die Parteien eine geringere Rolle spielen. Aber die Regeln, die angewendet werden müssen, um einen gesellschaftlich-demokratisch akzeptablen Lobbyismus zu betreiben, sind nicht groß anders, als sie auf anderen Politikfeldern auch gelten.
Ja, also was die Lobbyregulierung von Seiten der Politik betrifft, würde ich dem zustimmen. Von Seiten der Zivilgesellschaft wäre es sicherlich darüber hinaus auch notwendig zu schauen, also was steckt eigentlich hinter den Akteuren? Was verfolgen die eigentlich für Interessen? Wie sind die noch mit anderen vernetzt, um so über diese dann irgendwann noch hoffentlich in einem verpflichtenden Lobbyregister vorhandenen Informationen, die noch zu verknüpfen und darüber ja einfach zu erkennen, wie die Politik beeinflusst wird, um selber auch daran, sich selber dann auch effizient einmischen zu können.
Ich glaube schon, dass was da auch künftig eine große Rolle spielen wird, ist die Wachheit der Internetgemeinde. Das Kommunikationsnetz, die wechselseitige Beobachtung, die ist ja schon ziemlich dicht und man kann heute faktisch keine Äußerung mehr machen, ohne dass die registriert und auch kommentiert wird. Und diese Art der wechselseitigen Kontrolle bei gleichzeitiger Verhandlung der moralischen Standards, die hier zum Einsatz kommen sollen, die, glaube ich, ist schon relativ gesund.
Das war unser etwas längeres Streitgespräch zum Thema netzpolitischer Lobbyismus im Deutschlandradio Kultur in der Sendung Breitband nachzuhören unter breitband.deradio.de. Zu Gast waren Felix Kamella von Lobby Control und Jeanette Hofmann vom Institut für Internet und Gesellschaft, das von Google gegründet und finanziert wurde.
Sponge war das mit Mystic Forest. Veröffentlicht hat er das Stück auf einer Compilation mit dem etwas sperrigen Titel The Return of Quetzalcoatl. Diese Compilation ist zu finden auf dem Empfehlungsportal ectoplasm.com. Der Kanadier DJ Basilisk, der auch unter dem Namen Alexander Synaptic unterwegs ist, stellt dort schon seit 2001 musikalische Download-Tipps zusammen. Die Musik stammt ausschließlich von Netlabels oder frei veröffentlichten Künstlern und steht unter einer Creative Commons Lizenz. Anstatt jetzt einfach nur Links zu sammeln, hostet Ectoplasm all diese empfohlenen Veröffentlichungen selbst. Deswegen gibt's die dort auch wahlweise als MP3, als WAV oder als FLAC, also Lossless Audio in super Qualität. Und außerdem gibt's jeweils eine kurze Beschreibung, ein Preview-Player und ein Cover. Dieses Gesamtkonzept kommt offenbar ziemlich gut an. Ectoplasm selbst rühmt sich so ein bisschen damit, es in den letzten 10 Jahren seines Bestehens auf insgesamt 5 Millionen Album-Downloads gebracht zu haben.
Breitband, Medien und Meinungen.
Tja, und dazu ist Nicolas Hansen ins Studio gekommen. Heute ist der internationale Tag der Menschenrechte und damit hat auch gleich die erste Meldung zu tun.
Genau, der Europarat hat auf die wachsende Bedeutung des Internets in Zusammenhang mit der Ausübung von Menschenrechten hingewiesen. Besonders die Meinungsfreiheit bei der Nutzung von sozialen Netzwerken und Blogs sei in Gefahr. Das sieht Thomas Hammerberg, Menschenrechtskommissar, so. Kritisiert den politischen Druck, der auf Provider und Diensteanbieter ausgeübt wird.
Ja, zumindest was den Datenschutz im Netz angeht, scheint sich da ja einiges zu tun.
Naja, aber in trockenen Tüchern ist das Ganze noch nicht. Letzte Woche ist ein Entwurf bekannt geworden, ein Entwurf von EU-Justizkommissarin Viviane Reding. Demnach soll der Datenschutz jetzt in Europa vereinheitlicht werden. Besonders geschützt werden sollen zum Beispiel Daten wie Religionszugehörigkeit oder Ethnizität. Außerdem spielt noch der Datenschutz außerhalb Europas eine Rolle. Die Herausgabe von Twitter- oder Facebook-Nutzerdaten soll schwieriger werden, zumindest also wenn es sich dabei um Daten von Europäern handelt. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, die aber hauptsächlich nur Unternehmen betreffen. Diese Vereinheitlichung hat allerdings den Vorteil, dass es zum Beispiel keine Wettbewerbsverzerrungen mehr gibt innerhalb Europas. Denn in Deutschland ist der Datenschutz sehr stark geregelt und woanders dafür weniger.
Und wann tritt das Ganze in Kraft?
Ja, das ist der Punkt. Also vermutlich gar nicht. Also jedenfalls nicht in dieser Form. Denn dieses ist erstmal nur ein Entwurf und spannend ist, was dabei am Ende übrig bleibt. Die US-Regierung wird da sicherlich nicht mit einverstanden sein und die Lobbyisten werden auch nochmal versuchen, dieses dicke Brett zu bohren.
Okay, dann reden wir vielleicht mal über was anderes, was Buntes. Le Web fand diese Woche in Paris statt.
Ja, zum vierten Mal haben sich bei dieser Konferenz vor allem viele große Namen getroffen und so etwa 3000 Interessierte.
Was wurde dort besprochen?
Naja, also Googles Eric Schmidt war da und hat ein Update für das Android-Betriebssystem vorgestellt und ein bisschen Polemik Richtung Apple verbreitet. Facebook hat jetzt nichts Neues mehr vorgestellt, aber hat seine Abonnement-Funktion nochmal beworben. Neben dem Like-Button gibt es jetzt einen Subscribe-Button, ein bisschen sowas wie ein RSS-Feed von bestimmten Usern. Und dann war Karl Lagerfeld da und hat ein Porträt auf seinem iPad gezeichnet auf der Bühne von Steve Jobs und ganz nebenbei verraten, dass er so 4 iPhones hat und etwa ein Dutzend iPads.
Naja, das klingt ja sehr naheliegend. Karl Lagerfeld auf einer Webkonferenz.
Ja, aber auch die großen Namen des Internets waren eben da. Und neben Eric Schmidt zum Beispiel auch Robert Scoble oder MG Siegler oder Dennis Crowley von Foursquare. Und von Spotify war Daniel Eck da.
Ah, Spotify, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Gibt es vielleicht irgendwelche Neuigkeiten zum Deutschlandstart dieses Dienstes?
Also gesagt hat er dazu nichts, aber dieser Deutschlandstart, der ist jetzt vielleicht so ein bisschen näher gerückt. Wir haben ja vorhin schon viel über Lobbyismus gehört und der Branchenverband Bitkom, der hat jetzt mit der GEMA verhandelt. Dabei ging es unter anderem um eine pauschale Gebühr für sogenannte Streamingdienste. Bisher wollte die GEMA immer Musik einzeln pro Titel abrechnen und nicht im Paket, aber jetzt haben sich GEMA und Bitkom eben auf eine Pauschalgebühr geeinigt und damit wäre dann auch Spotify wieder im Spiel. Und die gute Nachricht zuletzt, Spotify und GEMA haben ihre zwischenzeitlich abgebrochenen Verhandlungen jetzt auch wieder aufgenommen.
Nikolaus Hansen mit den Medien und Meinungen auf dem Markt für Streaming-Musik scheint es also durchaus eine Liberalisierung und einen Fortschritt zu geben. In anderen Bereichen der digitalen Musiknutzung ist das leider nicht ganz so. Und genau darüber sprechen wir jetzt in der Netzmusik.
Breitband, Netzmusik.
Ja, in der Tat. Also für Musikbegeisterte fortgeschrittenen Alters, die kennen das ja. Über Jahre wächst da die eigene Platten- und CD-Sammlung ins Unermessliche. Und ja, das sind dann eben nicht nur Klassiker und Sahnestückchen, aber man kann ja in Secondhand-Musikläden um die Ecke gehen und auf den nächsten Flohmarkt und da eben ja CDs und Platten einfach verhökern. Was aber, wenn die Musiksammlung nicht mehr aus CDs besteht, sondern, wie aktuell ja dann offensichtlich der Fall, immer mehr aus Dateien? Auch die soll man jetzt weiterverkaufen können beim, glaube ich, ersten Online-Marktplatz für gebrauchte MP3s. Redigi heißt dieser Second-Hand-Laden für Musik. Volker, du hast ihn dir angesehen. Worum geht's da?
Ja, genau wie du schon gesagt hast, es ist eine Online-Plattform, auf der ich gebrauchte MP3s verkaufen kann. Das Ganze funktioniert ziemlich einfach. Ich lade mir erstmal von der Redigi-Seite einen Client runter, also ein Programm, was ich auf meinem lokalen Rechner installiere. Und wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich ganz einfach per Drag-and-Drop Dateien, die ich auf meinem Rechner habe, da reinschmeißen. Die werden dann bei Redigi hochgeladen und stehen dort auf der Plattform dann eben zum Verkauf. Wenn ich dann was verkaufe, dann bekomme ich nicht etwa Geld, sondern ich bekomme eine Gutschrift, eine interne Gutschrift und mit der kann ich dann wiederum Dateien von anderen Nutzern erwerben.
Das klingt wie ein weiterer Albtraum der Musikindustrie, der da Wirklichkeit geworden ist. Der Verband der amerikanischen Musikindustrie hat damit auch Probleme, geht dagegen gerichtlich vor. Dass man gebrauchte CDs verkaufen kann, denke ich, ist bekannt und auch rechtlich unumstritten. Wo ist jetzt das Problem mit diesen MP3s?
Naja, zunächst mal, wenn man sich eine CD kauft, genauso wie wenn man sich ein MP3 kauft, dann wird man ja nicht Eigentümer dieser Musik, sondern man erwirbt an der Musik in beiden Fällen nur Nutzungsrechte. Das heißt, ich darf mit der Musik nur genau das machen, was mir diese Nutzungsrechte auch erlauben. Also wenn ich jetzt dann mit anderen Worten die Musik zum Beispiel weiterverkaufen möchte, dann brauche ich dafür ein Recht, das nennt man Verbreitungsrecht. Ja? So, und dieses Verbreitungsrecht, das wird weder dem Käufer einer CD noch dem Käufer einer MP3 regelmäßig übertragen. Allerdings gibt es eine ganz wichtige Ausnahme. Diese Ausnahme nennt sich in den USA First Sales Doctrine, im deutschen Recht heißt sie Erschöpfungsgrundsatz. Und was diese Ausnahme besagt, ist, dass ein Urheber, der sein Werk einmal in verkörperter Form, also beispielsweise als CD, verkauft hat, kann dann nicht weiter nicht den Verkauf durch diesen Käufer untersagen. Ja? Also der Käufer darf dann weiterverkaufen und der Urheber selbst kann dort nicht mehr eingreifen.
Aber nur, weil es eben in physikalischer Form auf dieser CD vorliegt.
Exakt, genau das ist der Punkt.
So, und das ist bei MP3s ja offensichtlich nicht der Fall. Die kann man beliebig kopieren. Wie geht da Redigi ran? Also die versuchen ja sozusagen in den Grenzen des bestehenden Urheberrechts dieses CD-Prinzip, also einmaliges Objekt, auf die MP3 zu übertragen.
Ja, richtig. Diesem Client, den ich da lokal installiere, dem liegt eine ganz intelligente Software zugrunde, der erkennt wirklich eindeutig eine Musikdatei. Und wenn ich diese Musikdatei einmal hochgeladen habe bei Redigi, sorgt dieser Client dafür, dass die auf meinem Rechner unwiederbringlich gelöscht wird. Und nicht nur dort, sondern auf allen synchronisierten Geräten auch. Habe ich meinen iPod oder so noch angeschlossen, dann verschwindet das Stück auch von dort. Das heißt, diese Datei, die ich dann bei Redigi verkaufe, die gibt es genau einmal. Und dann, die Idee ist, dass man damit so eine Parallelität eigentlich zu dem Verkauf von CDs herstellt.
Also abgesehen davon, dass man ja Dateien beliebig oft ohne Qualitätsverlust kopieren kann und die dann immer wieder hochladen kann, finde ich, klingt das so ein bisschen wie so ein etwas unbeholfener Versuch, sagen wir mal, Gesetze aus der physikalischen Welt, aus der CD-Welt in dieses Internet, in die digitale Welt zu übertragen, die dann aber die schönen Vorteile eigentlich dieser digitalen, kopierbaren, vernetzten Welt opfert. Für mich wirkt das so ein bisschen hilflos. Muss man da nicht einfach sagen, hey, das funktioniert nicht, wir müssen das Urheberrecht so reformieren, damit wir auch wirklich die Vorteile dieser digitalen Medien wirklich nutzen können, ohne sie jetzt wieder künstlich zu beschränken?
Naja, also wenn man weiß, wer hinter Redigi steht, nämlich insbesondere Absolventen von der MIT, dann merkt man auch, es geht wahrscheinlich gar nicht nur um ein Startup, es geht gar nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern in erster Linie mal einen Beitrag zur Debatte zu bringen, nämlich dieser Debatte ums Urheberrecht, passen eigentlich digitale Musiknutzung und gegenwärtiges Urheberrecht noch zusammen, und es wird einfach an dieser Stelle besonders deutlich, dass sie nicht zusammenpassen. Ja? Und genau das ist eigentlich der springende Punkt, und es wird ja jetzt auch ein Gerichtsverfahren geben, und dann wird es eben spannend zu sehen, ob dieses Argument von Redigi, wir behandeln die MP3 wie eine CD und deswegen ist der Verkauf zulässig, ob das Gericht dieses Argument dann auch genauso teilen wird.
Dieser Konflikt, der beruht ja im Wesentlichen auf dieser sehr strikten Vorstellung des Copyright, also dieses alle Rechte vorbehalten. Du darfst nichts machen ohne die Einkunft oder das Einverständnis des Urhebers oder des Rechteinhabers. Eine Reaktion darauf sind ja diese Creative Commons Lizenzen, mit denen man dieses Problem, wie man es jetzt bei Redigi hat, nicht hätte, richtig?
Ganz genau. Bei Creative Commons wird ja üblicherweise nichts verkauft, also hat man das Problem auch nicht. So ein Creative Commons Stück ist auch der nächste Titel, und der kommt von dem Schweden Jonas Tegenfeld alias Hinkstep. Der hat sein Album Sunrise from the Treetops 2011 auf dem Label Omnitropic veröffentlicht. Hinter Omnitropic steckt auch wieder DJ Basilisk von Ectoplasm, und da merkt man, dass es in der Psychedelic-Szene auch ganz, ganz ruhige Töne gibt, und so einen ganz besinnlichen Moment, den gönnen wir uns jetzt auch mal. Hinkstep mit Sunrise from the Treetops. Thank you.
gespannt. Besprechung.
Diese Woche fand ja in Durban in Südafrika der UN-Klimagipfel statt. Auch da gehörte Lobbyarbeit natürlich zum Geschäft. Die internationale Telecommunication Union, ITU, etwa trommelte, dass die Informations- und Kommunikationstechnologie großes Potenzial habe, dem Klimawandel zu begegnen, etwa durch smarte Anwendungen, die die Energieeffizienz erhöhen. Die Umweltlobby dagegen wirft der IT-Branche schon seit Jahren ja vor, den Klimawandel selber voranzutreiben, etwa durch riesige Serverfarmen, die mit Kohlestrom betrieben und gekühlt werden. How dirty is your data? Wie dreckig sind deine Daten? Hieß der Titel eines Berichts, den Greenpeace in diesem Jahr zu diesem Thema veröffentlichte. Wie, wenn überhaupt, lässt sich eigentlich der ökologische Fußabdruck der digitalen Welt messen und beziffern? Was steckt hinter den Zahlen, die man dazu hört? Unsere Autorin Anja Krieger hat versucht, das mal herauszufinden.
How green is your internet? Wie grün ist Ihr Internet? Jede Sekunde eines Online-Videos, das wir uns anschauen, gibt 0,2 Gramm Kohlendioxid in die Atmosphäre. Das klingt nach nicht viel. Nur klicken YouTube-Nutzer täglich 2 Milliarden Videos an. Wenn jedes Video nur 10 Sekunden lang angesehen wird, ergibt das 4000 Tonnen CO2.
Das Video How Green is Your Internet kursiert seit Monaten durchs Netz. Die Animation, produziert für die australische ABC-Sendung Hungry Beast, beeindruckt mit Statistik. Aber wie entsteht eigentlich eine CO2-Bilanz wie die der digitalen Videosekunde? Gut, dass Google auf alles eine Antwort weiß. Die Schätzung stammt demnach von Alexander Wissner-Gross, Physiker vom MIT. Er hat den CO2-Abdruck einer komplexen Webseite mit Video auf bis zu 0,2 Gramm geschätzt.
Nein, die Software, die wir gebaut haben, analysiert nur HTML und Komponenten, die darin eingebettet sind. Die Bilanz eines Videostreams zu messen, ist überraschend schwer. Es gibt so viele Videocodecs. Die Software lässt es nicht zu, dass man die Daten genauso analysiert, wie das bei HTML geht.
Fehlanzeige. Wissner-Gross hat die Videosekundenbilanz gar nicht ausgerechnet. Genauso wenig übrigens wie die Bilanz der Google-Suche, die 2009 durch die Medien ging. Für zweimal Googlen fallen so viele Emissionen an, wie für das Erhitzen eines Kessel Wassers, hieß es da. Quellenangabe: Alexander Wissner-Gross.
Oh nein, das war ein übereifriger Redakteur bei der Sunday Times. Meine Arbeit konzentriert sich auf den Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck kleiner Webseiten. Das ist mir fälschlicherweise zugeschrieben worden. Die Arbeit ist von jemand anderem.
Die CO2-Videosekunde offensichtlich auch. Wenn sie nicht erfunden ist, liegt ihre Quelle irgendwo auf Trefferseite X verschüttet oder offline. Zu einer solchen Bilanz zu kommen, ist auch rechnerisch ziemlich schwer, sagt Alexander Wissner-Gross.
Es ist sehr schwer, eine allgemeingültige Zahl zu ermitteln, die alle Endgeräte, Arten der Energieerzeugung und Orte auf der Erde umfasst. Was man machen kann, ist, den individuellen Fußabdruck einer Webseite zu messen. Die eine Zahl, die die Leute gerne hören wollen, gibt es nicht. Es hängt immer vom jeweiligen Fall ab.
Der CO2-Fußabdruck ändert sich also je nachdem, ob das Video auf einem Computer oder einem Smartphone, über Kabel oder eine mobile Verbindung geschaut wird, in welchem Land, über welche Server und mit welcher Art der Stromerzeugung, Kohlekraft, Atomstrom oder Solarenergie. Wer die CO2-Videosekunde berechnen möchte, braucht detaillierte Informationen zur Infrastruktur des Netzes, den Serverfarmen, die die Daten hosten und allen beteiligten Endgeräten. Dass es nicht einfach ist, diese Informationen zu kompilieren, zeigt sich bei der Schätzung der Gesamtbilanz. Verschiedene Studien haben versucht, den Beitrag der digitalen Welt am globalen CO2-Ausstoß zu schätzen. Je nach Methode variieren die Ergebnisse um mehrere Prozent. Das Hungry Beast Video zitiert eine Zahl, die noch vergleichsweise gering ausfällt.
Auf der Erde gibt es 44 Millionen Computerserver. Sie produzieren fast 2% der Kohlendioxidemissionen weltweit. Etwa so viel wie die Flugindustrie oder ein mittelgroßer Staat. Serverfarmen verbrauchen mehr als 130 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. In die Kühlung geht dabei fast so viel wie in den Betrieb.
Am Center for Energy Efficient Telecommunications an der Universität von Melbourne wird am grünen Internet geforscht, in Kooperation mit der Telekommunikationsfirma Alcatel-Lucent. Mathematiker und Physiker Carrie Hinton erklärt, wo beim Netzkonsum besonders viel CO2 anfällt.
Je näher man zum Nutzer kommt, desto höher ist der Wert. Bei den Servern und den großen Routern, die mein Haus mit den Servern verbinden, ist der Stromverbrauch pro Nutzer relativ gering, weil diese Geräte mit vielen Nutzern geteilt werden. Zu Hause bin ich dagegen die einzige Person, die mein Equipment benutzt. Diese 5 Watt in meinem DSL-Modem, das ist einer der dominanten Erzeuger der CO2-Bilanz, wenn ich das Video herunterlade.
Das Heimmodem als Klimakiller? Mit der steigenden Zahl von Nutzern und Daten gehen Forscher wie Hinton davon aus, dass die Infrastruktur des Netzes bald insgesamt mehr CO2 produziert als die Endgeräte der Nutzer. Video gilt als das Format der Zukunft. Und das will transportiert werden. Besonders energiereich wird die Netznutzung, wenn mobile Geräte in die Wolke funken, sagt Carrie Hinton.
The idea of cloud computing has become very popular now.
Cloud Computing ist heute sehr populär, das Paradigma, bei dem die Intelligenz nicht mehr im Endgerät ist, sondern in der Cloud. Man kann zusammen an einem Dokument arbeiten, Artikel schreiben und alle sehen es gleichzeitig auf ihren mobilen Geräten. Die mobile Nutzung von Cloud-Diensten ist aber keine gute Idee. Der Energieverbrauch ist immens. Wir müssen unsere Erwartungen an die Cloud herunterschrauben und anders auf sie zugreifen. Zum Beispiel, indem wir Laptops benutzen, die nicht so dumm sind wie Smartphones. Die schöne Idee, dass Cloud-Services überall erreichbar sind, ist sonst einfach nicht nachhaltig.
Brave new world of internet services being everywhere to everybody anytime is just not sustainable.
Ja, ein Beitrag von Anja Krieger war das zur Frage, wie dreckig sind deine Daten? Die Plattform Ectoplasm macht was ganz anderes. Die empfiehlt Psychedelic Music. Darunter versteht man eine meist recht angetriebene, oft mit so Störgeräuschen und Filtergezwitscher durchsetzte Form elektronischer Tanzmusik. Dazu gehören so Stile wie Goa oder Psytrance, die es schon seit den 90ern gibt. Und man denkt dann schnell an irgendwelche barfüßigen, in Ekstase und im Drogenrausch tanzenden Hippies. Aber bei Ectoplasm spannt man den Bogen dann doch noch deutlich weiter. Denn neben diesen klassischen Psychedelic-Genres empfiehlt man dort auch sehr viel ruhigere, experimentellere oder narrativere Musik. So zum Beispiel das nächste Stück des Duos Radioactive Sandwich. Die verbinden Einflüsse aus Dub und Downbeat mit einer Wildwest-Referenz und so diesem typischen mystischen Tonfall von Psychedelic. Und jetzt hören wir einfach mal diesen Titel und der heißt Chongo. I'm going to go to the next one.
Netzkultur.
Als Polen verkleidete SS-Einheiten attackieren einen Radiosender in Gleiwitz, um den deutschen Angriff auf Polen vorzubereiten. Gruselnachrichten wie diese tauchen zuletzt öfter in unseren Twitter-Timelines auf. Doch keine Panik, unter dem Namen Realtime WW2 twittert nur ein britischer Geschichtsabsolvent mit 72 Jahren Verspätung täglich auf den Tag genau Ereignisse des Zweiten Weltkriegs. Vor der Sendung haben wir mit Andreas Geißler vom Militärhistorischen Museum in Dresden über diese Geschichtstwitterung gesprochen.
Also der Reiz besteht auf der einen Seite daran, dass eben vor allem diese Unmittelbarkeit historischer Ereignisse vermittelt wird, die sonst durch Bücher oder andere Medien nur sehr schwer zu vermitteln ist. Also dieses Gefühl des Live-Dabeiseins. Es geht zum Beispiel um eine Schlacht. In einem Buch kann ich lesen, die Schlacht begann zu dem und dem Datum, endete dort und dort. Ich habe aber kein Gefühl für den wirklichen zeitlichen Verlauf. Hier jetzt bei diesem Twitter-Realtime bekomme ich sozusagen, manchmal minütlich, ich kann sozusagen den zeitlichen Verlauf dieses historischen Ereignisses direkt wahrnehmen. Weil ich bekomme über Wochen manchmal, die Schlacht dauerte mehrere Wochen, bekomme ich jeden Tag neue Posts, neue Ereignisse, was passiert dort gerade. Damit habe ich ein komplett anderes zeitliches Gefühl, einen anderen Zugang zu diesem historischen Ereignis, den ich sonst nicht bekommen würde.
Jetzt könnte man ja sagen, das hat es alles schon mal gegeben. Die Tagesschau vor 30 Jahren läuft täglich im Fernsehen. Was ist denn für Sie der große Unterschied, dazwischen so ein Fernsehformat beispielsweise täglich zu schauen und daran historische Entwicklungen nachzuvollziehen und jetzt eben das Ganze auf Twitter zu machen?
Ich denke, der Unterschied, dass Twitter, speziell dieses Format, bietet ja eine Multiperspektivität. Also ich verändere im Endeffekt meine Beobachterperspektive. Mal bin ich selbst Akteur, mal bin ich Täter-Opfer, weil dieser Autor die Quellen sozusagen mischt. Also er zitiert entweder Zeitungsartikel, Heeresberichte oder eben auch Ego-Dokumente, Tagebücher. Daraus habe ich ein Sammelsurium an Fakten, an im Endeffekt Fragmenten eines historischen Ereignisses, das mir eben verschiedene Perspektiven eröffnet, die ich jetzt in der Tagesschau so nicht habe. Da wird mir halt eigentlich was, ja, es wird anders aufbereitet. Und dadurch, dass ich eben immer diese Fragmente, diese Schlaglichter bekomme, in dieser Knappheit der 140 Zeichen, die ich eventuell auch in meinem alltäglichen Ablauf auf meinem Smartphone zum Beispiel bekomme, also wirklich unmittelbar, sehe ich da schon auf jeden Fall einen Unterschied in der Darstellung und dadurch auch durch dieses Medium, das mir einen ganz anderen Zugang ermöglicht.
Jetzt würde mich mal interessieren, Sie beschäftigen sich mit so allen möglichen Medien, um Vergangenheit zu vermitteln. Jetzt sehen Sie dieses Experiment auf Twitter, haben die Vorteile, den Reiz beschrieben. Was fällt Ihnen denn so ein? Wozu inspiriert Sie das? Wie könnte man das noch ausbauen? Wie könnte man das noch besser, interessanter machen?
Man könnte es in dem Fall ausbauen, dass man natürlich eine Kontextualisierung herstellt, die man jetzt noch nicht so hat. Also man hat zwar Kommentarfunktionen, das Ganze ist ein bisschen garniert mit Quellen, mit Bildern. Aber das könnte man natürlich noch ausbauen, dass man auch noch darauf eingeht, aus welchen Quellen kommen natürlich diese Posts. Das ist in dem Medium jetzt gerade nicht möglich, weil man eben diese begrenzte Zeichenzahl hat. Aber ich denke, das wäre ein Feld, was man auf jeden Fall ausbauen könnte, eben einfach den Kontext noch ein bisschen zu erweitern, um die Fragen, die man eigentlich mit dieser Knappheit hervorruft, dann auch beantworten kann.
Das war Andreas Geißler vom Militärhistorischen Museum in Dresden über Tweets, die mit 72-jähriger Verspätung bei uns jetzt eingehen und den Zweiten Weltkrieg widerspielen und dessen Ereignisse. Ja, die Uhr ist schon weit fortgeschritten. Wir kommen zum Ende der Breitbandausgabe an diesem Samstag. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Alles gibt's wie immer nachzuhören unter breitband.deradio.de. Ich sage Tschüss und du sagst auch Tschüss.
Genau, Tschüss sage auch ich, Volker Tripp. Und wir verabschieden uns noch mit einem letzten Titel. Der kommt von dem Künstler Ostero und heißt Betty Page.